Herzlich willkommen zu Pfeffer und Salz, der Podcast für alle, die verstehen wollen, warum Börsen reagieren, mit Markus Pfeffer und Thomas Guntermann.
Ja, mein lieber Markus, dann sind wir heute in Folge 13, wir schreiben den 11. Dezember, Nikolaus ist vorbei und an der Börse wird immer noch gehandelt. Wir haben eine Woche hinter uns, die uns eine Frage gebracht hat bei Pfeffer und Salz. Und zwar bezog sich das auf unsere letzte Folge, als du gesagt hast, man sollte doch in den Markt einsteigen, wenn der Kurs bei 13.400 steht, genau. In etwa. Das sei ein Signal, da einzusteigen. Und da war die Frage natürlich, also naheliegend, ich ärgere mich, dass ich sie nicht gestellt habe. Warum ist ein Kursniveau überhaupt ein Indikator für die Frage, soll ich einsteigen oder nicht?
Ja, nachvollziehbar die Frage. Im Prinzip gehen wir ja heute auch mit dieser Grafik, auf die wir wahrscheinlich gleich noch zu sprechen kommen, auch mit ein. Es ist im Prinzip ein Niveau, was repräsentativ ist und wo man davon ausgehen kann, dass sehr viele neue Orders erst generiert werden, wenn das genommen eine Art Self-Fulfilling Prophecies. Mhm. Es ist halt eben so, deswegen haben wir ja auch geschrieben, 1 und 1 ist ungleich 2. Es ist einfach so, an den Märkten werden auch Erwartungen, Hoffnungen, Ängste gehandelt. Und wenn denn dann diese besagte Marke, um das jetzt zu konkretisieren, 13.4, 13.6 überschritten werden wird, ist das ein Zeichen dafür, dass eben sehr viele auch anfangen werden zu kaufen. Das, bei gewissen Marken ist das so, die man herausarbeiten kann. Und deswegen die Überlegung, erstmal bis dahin warten. Mhm. Auch heute ist der Markt ja was leichter. Also diese Überlegung ist im Moment nach wie vor noch richtig. Und insofern dann erst beim Überschreiten dieser Marke dann auch den Kauf dann vorzunehmen, wenn man denn dato bis dato noch nicht drin ist im Markt.
Ja, okay. Wir haben drei Themen heute. Trendwende bei Euro, US-Dollar, da wollen wir drüber reden. Eine offensichtlich steigende Inflation, die noch nicht eingepreist ist in den Markt, in die Werte. Und wir wollen über Bitcoin nochmal sprechen, auch A, wie sie funktionieren, was sie für einen Wert haben für Anleger und wie sie gerade politisch gesehen werden. Also deswegen hast du das hier Regierungen gegen Bitcoin und Co. Ja. genannt als Punkt 3. Das sind unsere drei Themen. Wir blicken aber am Anfang wie immer mal auf die auf das Geschehen der letzten 14 Tage, das börsenpolitische Weltgeschehen, damit man versteht auch, warum die Börsen reagieren. Das ist ja hier unsere Leitfrage. Plus minus 0% und weiterhin kommt es auf die 13.400 bis 13.600 an. Also da würde der Fachmann, wie du einer bist, von einer Seitwärtsbewegung sprechen, richtig?
Richtig, ja. Also wir waren ja auch immer ganz gut unterwegs, 13.4, aber wir haben es eben nicht, sagen wir mal, diesen Trigger nicht gezogen. Insofern Seitwärtsbewegung, weiteres Abwarten ist angesagt unter der Phase jetzt hier, wo doch die zunehmenden Infektionszahlen auch die Marktteilnehmer wieder verunsichern, nicht nur die Marktteilnehmer, aber eben auch die Kapitalmärkte verunsichern, sind wir eben weiterhin in so einer Schiebephase, nicht? Mhm. Warten ab. Wir haben ja auch die Gespräche nach wie vor mit Thema Brexit noch laufen. Mhm. Johnson war ja in Brüssel gewesen mit Frau von der Leyen. Da scheint es jetzt auch keine greifbaren Ergebnisse gegeben zu haben, außer dass man sich erst nochmal weiter vertagt hat. Ich glaube, bis Sonntag ist jetzt nochmal die Sprache.
Deadlines scheinen da überhaupt nichts mehr zu zählen in diesem ganzen Brexit-Prozess. Ja. Aber es scheint auch so zu sein, ich habe jetzt beziehe mich auf ein paar Kommentare, die ich gelesen habe und gehört habe, dass es da offensichtlich gar nicht mehr um Details geht, sondern dass es einfach tatsächlich ganz idealistische Unterschiede gibt, grundlegende fundamentale Unterschiede von der Art und Weise, wie man, was man damit erreichen will. Und das ist da gar nicht, also ich drücke eine einfache Sache sehr kompliziert aus. Wenn man Johnson Glauben schenkt oder wenn man die Dinge versucht zusammenzuzählen, ist ein Brexit, ein harter Brexit ohne Vereinbarung realistischer geworden.
Ja.
Weil zwei Ideologien, das war das Wort, das ich gesucht habe, gegenüber sich stehen. Und ich glaube, keiner bewegt sich
da. Ist auch eine Profilierungssache mit dabei. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass selbst wenn wir jetzt wirklich in einen harten Brexit hineinlaufen würden, dass das dann vielleicht nochmal ein, zwei schwache Tage an den Märkten gibt. Aber das Thema ist jetzt so lange, so oft rauf und runter gekaut worden, dass wir glaube ich, die Märkte es auch schon als Befreiung nehmen werden, selbst wenn es negativ auslaufen würde, dass dieses Thema endlich vom Tisch ist.
Was bedeutet das denn jetzt für Anleger der Brexit, wenn ich jetzt mich konkret für, sagen wir mal, Papiere aus dem UK interessiere? Würdest du sagen, lasse ich jetzt lieber angesichts der Entwicklung erstmal die Finger weg, bevor ich weiß, wie sich das entwickelt? Ja. Weil wir wissen ja nicht. Wir wissen es einfach nicht.
Also in der Bewertung, ja, wenn man die europäischen, also wenn man die Aktienmärkte mal insgesamt sind, dann fällt ja auf, dass amerikanische Aktien schon gut bewertet sind.
Ja.
Europäische Aktien sind attraktiv bewertet, also bei weitem nicht so teuer wie die amerikanischen. Mhm. Und die englischen sind noch günstiger. Also eine Brexit-Entscheidung im Sinne, dass man eine Regelung gefunden hat, würde mit Sicherheit auch einen sehr, sehr festen englischen Aktienmarkt zur Folge haben. Ja, inwiefern jetzt hier bei einer negativen Lösung, also wenn man keine Lösung findet, wird das wahrscheinlich in England und in Europa nochmal zu ein, zwei schwachen Tagen führen. Aber ich glaube, dass sehr viele Befürchtungen auch schon eingepreist sind.
Okay.
In letzter Konsequenz auch unsere Thematik heute, 1 und 1 ist ungleich 2, also sehr viel Angst, um bei dem Beispiel zu bleiben, 1,8, 1,7 ist schon eingepreist.
Okay. Wir hatten ein IPO, ein Initial Public Offering, mal wieder ein Börsengang, passiert ja nicht allzu häufig. Airbnb ist an die Börse gegangen, einmal mit 140% in der Spitze, dann aber so bei 100%. Wundert dich das bei dem Geschäftsmodell von Airbnb?
Ja, gut, ich meine, im Prinzip ja, in dieser Zeit jetzt hier, die von Covid-19 gekennzeichnet ist, ist es vor allen Dingen interessant, das Bewertungsniveau zu sehen. Das ist eine Sache, die, wir haben ja beim letzten Mal auch gesagt, wie optimistisch jetzt hier der Blickwinkel ist und grün ist grün und es wird nicht noch grüner werden, etc.
Ja.
Wobei, wie gesagt, auch hier die Marke bezogen auf deutsche Aktien mit dem DAX-Index ja ebenfalls im Raum steht, aber wenn ich sehe, mit welchen astronomischen Bewertungskennziffern Aktien wie zum Beispiel eine Tesla in Amerika ausgestattet sind, auch jetzt bei Airbnb, dann ist das schon mehr als nur sportlich.
Okay.
Also ich fühle mich damit nicht sehr wohl im Moment, obwohl die Grundhaltung so positiv ist und wir so optimistisch sind. Die Bewertung mancher Tech-Aktien in Amerika ist nicht besorgniserregend, aber ist auf jeden Fall eine Sache, auf die man ein großes Auge haben sollte.
Mhm. Okay.
Denn da sind wir im also in Bezug auf Tesla sind wir ungefähr da.
Ja? Also hier, wo alle bye.
Ja, ich habe bis gestern mir nochmal so die Zahlen angesehen. Also Tesla verdient ja in diesem Jahr zum ersten Mal Geld.
Ja.
Ist damit auf dem PI, also jetzt Kurs dividiert durch die Gewinne, die erwarteten pro Aktie, ergibt ja einen Divisor. Mhm. Und dieser Divisor ist irgendwo bei 300. Im nächsten Jahr verdient Tesla schon doppelt so viel und kommt dann da in Bezug auf seinen Divisor vom KGV dann irgendwo auf 200. Und in 2 Jahren verdient es nochmal mehr Geld und dann kommt es auf einen Divisor von 100.
Das ist aber doch schon sehr gut, oder?
Ja, ist sehr teuer. Denn wenn man
gut ansieht, oder teuer?
Es ist sehr hoch.
Ja.
Und dann ist er teuer. Denn nimm als Beispiel nur mal einfach ein einfach so aus der Hüfte herausgeschossen. Bei einer BMW, bei einer Daimler, bei einer VW bewegen wir uns irgendwo um den Faktor 10.
Mhm.
Ja, das ist bei gewissen Aktien hat der Markt eine Bewertungsakzeptanz, die außergewöhnlich ist, die mich manchmal so ein bisschen an 2001 erinnert. Nicht?
Okay.
Also, und um wieder auf die Grafik zu kommen, nicht, ich weiß gar nicht, ob man es jetzt sehen kann, aber jetzt auch für die Zuhörer im Podcast, das soll so einfach einmal so eine Routine darstellen, wie denn dann es überhaupt an den Märkten so zu diesen Bewegungen kommt. Wir beginnen hier, I've got a stock that could really Excel, sell.
Mhm.
This is a madness I can't take anymore. Goodbye.
Ja.
Ist jetzt natürlich ein bisschen plakativ. Ich finde die sehr lustig. Ich habe die Grafik übrigens, ich meine 1987, ich war also gerade im Job drin, das war in den 87er Crash und dann war die, es gab auch noch eine andere, die auch so schön war, aber die habe ich nicht mehr, aber die habe ich mitgenommen und damit zeigt sich so ein wenig, 1 und 1 ist ungleich 2, an den Kapitalmärkten werden Erwartungen gehandelt und wir haben Phasen, in denen eben die Marktteilnehmer sich sicher sind, dass 1 und 1 mindestens 2,2 ist und mit der vorgehaltenen Hand sagt man so, es könnte sogar 2,5 sein und es gibt die anderen Phasen, dieses Jahr, in der Phase des Ausverkaufs, wo die Marktteilnehmer sicher sind, dass 1 und höchstens 1,5 ist und hinter vorgehaltener Hand man gesagt, es könnte auch nur 1,2 sein. Also diese emotionalen Marktphasen mögen dann durchaus nicht rational erscheinen, aber unter dem Aspekt, dass eben hier Erwartungen an den Kapitalmärkten gehandelt werden, eingepreist werden, Zukunftserwartungen, die eben sehr stark menschlich sind in Bezug auf jetzt Gier oder Angst, kommen wir eben auch zu diesen Bewertungsniveaus. Und deswegen muss man einfach mal festhalten, dass es eben gewisse Aktien gibt, die im Moment eine sehr, sehr ambitionierte Bewertung haben.
Tesla, da waren wir.
Also ich will gar nicht jetzt so auf der Tesla rumreiten, aber es gibt eben Aktien, gerade im Tech-Bereich, die eben sehr stark ambitioniert bewertet sind. Das muss man einfach im Hinterkopf halten.
Okay, aber verstanden. Jetzt könnte man aber doch, wenn ich jetzt als Anleger eine Entscheidung treffen möchte für ein Papier, ja, und ich weiß, ich beschäftige mich zum Beispiel, bleiben wir bei Tesla, ich beschäftige mich damit, ich weiß, dass das Unternehmen natürlich am Anfang wenig Geld verdient hat, weil das Unternehmen total viel investiert hat in die Infrastruktur, zum Beispiel in die Ladeinfrastruktur. Weil wenn ich Elektroautos auf die Straße bringe, muss ich dafür sorgen, dass die auch mit Energie versorgt sind. So, das gehört ja zusammen. Das sind riesige Investitionen, die hat Tesla ja von Anfang an mit getätigt, ein eigenständiges Netz sich aufgebaut und das zahlt sich doch jetzt aus. Das bedeutet, wenn ich davon ausgehe, die politischen Förderungen sind dafür Elektroautos, ja, und die haben jetzt gerade ja nochmal sich auf die Klimaziele geeinigt in der EU. Das heißt doch, dass sowohl die politischen Voraussetzungen als auch vielleicht die unternehmerischen Voraussetzungen geschaffen worden sind. Gigafactory da in der Nähe von Berlin. Mhm. Könnte ich doch sagen, egal wie teuer das Ding ist, da bin ich mit dabei.
Ja, ja, ich weiß, ich kenne ja diese Argumentation, aber man muss auch im Hinterkopf halten. Wenn ich auf 2 Jahre Sicht schon immer noch eine ambitionierte Bewertung habe, die in Bezug auf alle anderen Automobilhersteller sich um Lichtjahre entfernt hat, dann muss ich mich natürlich fragen, wobei festzuhalten ist, Tesla hat ja, sagen wir mal, in Bezug auf Batterietechnik etc., Akku, ja auch wirklich Vorsprung, der sich vielleicht um 1-2 Jahre wird. Aber wie schnell werden andere Automobilhersteller diesen Vorsprung aufholen können? Also wie lang kann sich Tesla mit seinem im Moment vorhandenen Know-how-Vorsprung dann auch noch halten in diesem Niveau? Also ich würde einfach hier mit Vorsicht walten und eben das im Hinterkopf haben, wohl wissen, dass Tesla im Moment der Brand schlechthin ist für die Werte, aber wir bewegen uns auf ein ambitionierten Niveau. Anderes Beispiel, Nikola, LKW-Sparte, Elektro-Trucks, wo es ja entsprechend sagt, wo auch noch überhaupt kein Umsatz ist, wo noch nicht mal es Produkte gibt und wir trotzdem eine ambitionierte Bewertung hatten. Airbnb ist jetzt auch sehr, sehr hoch bewertet in der Phase, wo wir im Moment zumindest mal wieder mit doch steigenden Infektionszahlen da konfrontiert sind und davon ausgehen müssen, dass eine Herdenimmunisierung vielleicht im April, Mai, wenn denn dann erreichbar ist. Ja,
und da ja, so optimistisch
noch,
bist du?
Fließt noch sehr viel das Wasser den Rhein
runter. Sehr optimistisch.
Ja gut, ich habe letztens noch ein Interview gesehen mit BioNTech, beziehungsweise mit dem Gründer von BioNTech. Und der dann auch, ich meine, hätte auch April gesagt, ja, wir müssen gucken. Wir haben ja jetzt auch gelernt, dass man eben 100 Millionen Dosen, die verfügbar sein sollen, bis zum Jahresende dann plötzlich nur noch 50 Millionen sind, aufgrund von logistischen Problemen.
Aber Qualitätsproblemen wohl auch. Aber ja, das Fakt ist, es ist so. Ja. Es ist schon mal halbiert jetzt mal eben. Ne?
Aber gehen wir mal einfach ein bisschen mit ein bisschen optimistischem Blick, nicht? Wandern wir mal langsam von dem hier mal da hinten rüber.
Zu bye.
dann denke ich mal schon, wird sich doch einiges tun. Man darf ja auch nicht einzig überlegen, auch wenn diese Herdenimmunität mit 70%, wir haben ja gesehen, die Heinsberg-Studie von Professor Streeck, dass wir wohl scheinbar doch eine wesentlich größere Dunkelziffer haben, die bereits jetzt auf irgendeine Art und Weise schon infiziert waren, auch wenn sie es nicht gemerkt haben, sodass denn dann, wenn wir dann 40-50% erreicht haben, die Dunkelziffer im Hinterkopf halten, vielleicht schon etwas früher dem Ziel kommen. Also ich würde hier mit ein bisschen Optimismus auf diese Zeitkante schauen. Aber nichtsdestotrotz bleibt dann immer noch der Januar, der Februar, der März etc. vor uns mit einer entsprechenden eventuellen negativen Begleitmütze. Ist das dann nochmal eine Herausforderung für die Kapitalmärkte? Mhm.
Gut, dann machen wir diese Tür jetzt zu. War eine kleine Frage nach Airbnb. Daraufhin haben wir lange über Tesla und die Tesla-Aktie gesprochen. Und jetzt auch noch über Nikola.
Alle Wege führen nach
Rom. Alle Wege führen nach Rom. Also, dann haben wir das jetzt besprochen. Mache ich das nächste Thema, das ich mit dir besprechen wollte, Markus. Der US-Dollar verliert seit Mai gegen den Euro. Das heißt, der Euro ist sehr stark. US-Dollar hat rund 12% verloren. Mhm. Was sagt das dir als Vermögensverwalter bei der Promont AG und was sagt das dem Anleger?
Im Prinzip die drei Themen, US-Dollar, dann Inflation, dann Bitcoin und Co., die drei Themen, sie lassen sich immer wieder auf diese Grafik hier damit nicht zurückbringen, aber
wir schon sehen, erklären. Also ja, diese Grafik erklärt im Prinzip die Welt, die Börsen.
Ich wünsche, es wäre so einfach. Aber was ich damit nur sagen möchte, ist, das Interessante ist, wir haben ja in Amerika einen höheren Zins wie in der Eurozone. Mhm. Und normalerweise ist eben Zinsdifferenz eine wesentliche Triebfeder für die Währungen. Nichtsdestotrotz erleben wir seit einigen Wochen einen festen Euro und einen schwachen US-Dollar.
Finden wir das eigentlich gut, wenn wir so viel Schulden gerade machen oder nicht?
Ja, also sagen wir mal, es macht die Sache nicht für die EZB nicht unbedingt einfacher. Mhm. Denn letztendlich ein festerer Euro bedeutet ja, dass die von der EZB erhoffte und von den Regierungen erst recht, da kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen, erforschte Inflationsrate oder Inflationsbewegung in die Richtung des Zielkorridors beziehungsweise in die Zielrichtung von den 2%, dass bei einer festen Währung, festen Euro, dieses Ziel wieder schwieriger erreicht wird, weil wir eher deflationäre Impulse durch die Importe wieder reinbekommen, weil die Währung ja so fest ist, nicht? Also, das war ja eine Sache, die man der EZB auch immer vor, nicht, also, dass man, die man ebenfalls mit dem Hinterkopf halte, dass eben die Zinspolitik der EZB auch dazu führt, dass letztendlich der Euro, der Dollar fester wird und wir auf die Art und Weise auch ein bisschen Unterstützung bekommen bezüglich unserer, sagen wir mal, Verhinderung der Deflation.
Bevor wir zu der EZB kommen, es gab doch mal die Idee dieser EU-Wiederaufbaufonds. Mhm. Und da war jetzt ja die Meldung in den letzten Tagen, dass die sich verzögern. Sag doch, erklär doch bitte nochmal, was genau sind diese EU-Wiederaufbaufonds und warum gibt es die überhaupt und warum verzögert sich das?
Gut, das ist ja das war ja unter anderem auch ein Punkt, seitdem man diese Euro-Festigkeit sehen kann. Die Tatsache, dass jetzt hier die 750 Milliarden in die Hand genommen ist, ein Großteil davon sogar als unwiderrufliche Zuwendung für die einzelnen Staaten gedacht ist, dass letztendlich hier die EU-Kommission zum ersten Mal nicht nur ein Papiertiger ist, sondern mit Geld auch echt agieren kann. Mhm. Hat ja der Eurozone eine ganz neue, sagen wir mal, eine Erhöhung der Stabilität gegeben. Ja, und diese Erhöhung der Stabilität, diese damit verbundene Attraktivität der Eurozone oder sich wieder aufbauende Attraktivität führt ja auch zu einer festeren Euro. Ja, das ist so ein Aspekt, der entgegen dem, was normalerweise eben treibend ist bei den Währungen, plötzlich ein Aspekt hochkommt, nicht, der dann da bei den Kapitalmärkten zu einer Umallokation führt. Mhm. Ja, etwas belastend in der letzten Zeit war dann eben Polen-Ungarn im Sinne von, dass man da eben sein Veto einlegen wollte, dementsprechend diese 750 erstmal blockiert, weil auf anderer Seite man eben mit manchen Entscheidungen in der EU nicht zufrieden war. Da scheint man aber jetzt auch eine Lösung gefunden zu haben. Okay. Also die 750 Milliarden sind jetzt durch und damit haben wir ein effektives Mittel. Das ist pro Euro, dass man diese Problematik mit Polen und Ungarn lösen konnte, ist ebenfalls pro Euro. Also das sind solche subjektiven Faktoren, die sehr zügig und sehr schnell bei den Märkten zu Bewegungen führen können, die dann auch sich nochmal dynamisieren können. Also 1,21 Euro-Dollar muss nicht das Ende sein. Das soll die Aussage sein. Wir sind noch nicht in der Phase hier in Bezug auf den Euro, aber wir bewegen uns dorthin. Und das ist eine Sache, die EZB mit Sicherheit auch im Blick hat, auch wenn Frau Lagarde gestern in der Pressekonferenz zwar angesprochen auf den festen Euro, sich diesbezüglich erstmal nicht groß geäußert hat.
Genau. Sprechen wir über die EZB. Es gab eine Ratssitzung gestern, hast du gerade gesagt. Da ging es um die Anleihenkäufe, aber auch um den Wechselkurs. Sie hat sich nicht eindeutig geäußert, das war wohl so. Glaubst du, dass Frau Lagarde versucht, den Kurs des Euro zu drücken? Also, durch Anleihenkäufe zum Beispiel?
Ja, also nicht ja als Antwort auf die Frage, sondern so als Platzfüller für die Antwort. Die Währungs Also die EZB macht keine Währungspolitik offiziell. Die EZB macht aber auch keine Staatsfinanzierung offiziell. Mhm. Beide Punkte muss man separat betrachten. Sagen wir mal so, für die Für die EZB ist die Euro-Festigkeit im Moment ein Aspekt, den sie sehr wohl beobachtet und wohl den sie sicherlich auch in der Entscheidung über die Maßnahmen, die getroffen werden, mit einfließen lässt, den sie aber nach außen hin nicht groß kommentieren wird. Also es ist ein wichtiger Faktor, der ist allen Leuten, Entscheidungsträgern dort bekannt, bewusst und wird auch mit eingeplant. Sie wird aber das niemals öffentlich groß kommentieren.
Okay. Ich schiebe mir nochmal das Mikro ein bisschen
daran. Mikrofondisziplin.
Ja, ganz genau. Dann gab es ja diese Debatte da um die Anleihenkäufe. Das sind unfassbare Summen, 15 Milliarden pro Woche aktuell. Mhm. Erklär nochmal das Prinzip Anleihenkäufe, wie das funktioniert und warum die EZB das macht und warum in dieser Höhe.
Also wir haben das laufende PEPP-Programm.
Genau. Darum geht es, im Rahmen dessen finden die Anleihenkäufe ja statt.
So.
Das ist ein Hilfsprogramm, das die EZB aufgesetzt hat im Rahmen dieser Corona-Pandemie.
Richtig.
Überwindung. So.
Damit werden pro Monat 20 Milliarden aufgekauft an Staatsanleihen. In letzter Konsequenz
macht der Staat sich damit flüssig, richtig?
In letzter Konsequenz wird damit erst einmal erreicht, dass die staatlichen benötigten Refinanzierungen zu einem erträglichen, für die Staaten erträglichen Zinsniveau stattfinden.
Damit dann die Novemberhilfen, Überbrückungshilfen 1, 2 und 3, Dezemberhilfen, Soforthilfen finanziert werden können.
Damit im Prinzip erst einmal sichergestellt ist, dass dieser Refinanzierungsbedarf der Staaten zu einem für die Staaten erträglichen Zinsniveau stattfindet.
Mhm.
Ja. Mhm. Und das ist ja auch die Sache, die wir auch oft schon angesprochen haben. Die EZB hat keinen Rückwärtsgang. Sie ist gezwungen dazu, diese Staatsanleihenkäufe weiterhin vorzunehmen. Nun war das aktuelle PEP-Programm ja zeitlich befristet, Mitte nächsten Jahres, auch volumensmäßig befristet. Und die gestrige Entscheidung war jetzt, dass wir diesen Zeitraum nochmals nach hinten rausschieben. Es ist März 2022. Das Volumen ist nochmal um 500 Milliarden erhöht worden, dieses Aufkaufvolumen. Und es ist nochmal adressiert worden, dass, falls weitere Maßnahmen nötig sind, die EZB zu allen Dingen bereit sein wird. Es läuft auf Folgendes hinaus. Die EZB kommt aus der Sache nicht heraus. Es müssten die Staaten im Prinzip in Bezug auf ihre Haushaltsplanung schon deutliche Einnahmensituationen, verbesserte Einnahmensituationen haben, dass sie eben nicht mehr in dem Maßen auf die Refinanzierung sich verlassen müssen. Um das sicherzustellen, muss schlichtweg die EZB einfach weiterkaufen. Sie muss für die Staatshaushalte sicherstellen, dass das Zinsniveau auf dem Niveau bleibt, was die Staatshaushalte brauchen. Und das schieben wir da hinten heraus. Es bedeutet das, was wir jetzt oft schon gesagt haben, wir haben eine Phase der Tiefzinsen. Diese Phase wird uns noch weiterhin begleiten. Jetzt haben wir ein neues Datum gestern bekommen, März 2022. Und es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht das letzte Mal, dass wir das Datum da hinten hinausschieben.
Jetzt mal die Interpretation eines Laien, jetzt sag ich mal auf des laienhaften Anlegers. Jetzt könnte ich ja sagen, okay, also die Zinsen bleiben niedrig. Takeaway. So. Das heißt, wenn ich jetzt mit meinem Geld, das ich möglicherweise habe oder investieren möchte, Renditen erzielen will, muss ich das in Fonds oder in ETFs, über die wir bereits gesprochen haben, oder in Aktien tun, weil das die einzige Möglichkeit ist. Ich kann Kunst sammeln, wenn ich das verstehe, klar. Oder seltene Vinylschallplatten, auch super, aber Uhren, auch toll, aber ich muss in Wertpapiere gehen. Das heißt, das wird auf absehbare Zeit, werden Aktien und an der Börse wird ein bedeutendes Thema sein, richtig?
Ja, ja. Die Aussage von uns ist auf grün, es bleibt auf grün, es wird nicht grün.
Und wir sehen ja auch immer, sagen wir, diese rationale, irrationale Diskrepanz, hast du ja auch schon gesagt, dass es an den Märkten, also das, was wir an den Börsen sehen, ja eigentlich floriert, ja. Hm. Aber die Wirtschaft ist, der Wirtschaft ist real draußen vor unserer Tür gar nicht so gut geht oder die auf Hilfen und so weiter angesiedelt sind. Und das eigentlich passt das nicht zusammen, aber es passt sehr wohl zusammen.
Ja, ja, es passt sehr wohl zusammen. Wir haben ja noch weitere Grafiken mit dabei. Jetzt haben wir das eben bei der Währung, glaube ich, hatten wir das gar nicht gezeigt.
Warte, wir gucken uns das an. Ich fahre mal eben rüber.
Immer so. Diese Technik.
Warte mal, jetzt muss ich. So. Jetzt bin ich gleich da. Ist deiner PowerPoint, da ist sie. So, das ist.
Das war jetzt eben der
Euro. Schiff in schwerer See.
Ja, und hier ist einfach nur, was wir eben auch schon gesagt haben. Also diese Bewegung hier hinten, die wir sehen, dieser Anstieg jetzt hier.
Das ist 2020 ab der Corona-Pandemie hier. Das wird Anfang des Jahres sein, richtig?
1,08 jetzt rauf auf die 1,21. Das ist schon eine deutliche Bewegung, nicht?
Und das ist der US-Dollar.
Das dann ist noch jetzt mal hier Euro-Dollar. Ja, aber der Dollar geht auch gegen den Währungskorb von verschiedenen Währungen jetzt eben schwächer, aber eben für uns interessant eben der Euro-Dollar. Worauf ich aber auch raus wollte, das ist ja der zweite Aspekt wegen EZB, wenn du eine Seite weitergehen kannst.
Ja.
Was wir hier sehen, ist die Geldmengenausweitung. Und wir sprachen da gerade schon an, dass die EZB weiterhin jetzt hier Anleihen kauft. Gestern, heute, morgen das Ganze nochmal nach hinten rausgeschoben hat. Was wir hier sehen, ist die Geldmengenentwicklung der verschiedenen Zentralbanken. Wobei ich diese Geldmengen, die Zentralbankliquidität als eine relativ flach wachsende Kurve seit vielen, vielen Jahren beobachte. Und seit 2008 legen wir in einer vollkommen anderen Situation. Damals war ja hier Amerika Immobilienmarkt-Crash, ein Banken-Crash, Lehman Brothers, dann das Rüberschwappen zu uns, dann 2012 die Staatsschuldenkrise, Thema Griechenland, die Dinge, die wir ja auch schon alle angesprochen haben, dann die Wache in Mitte 2012, whatever it takes, die Rede von Draghi in London, und dann das kontinuierliche weitere Aufkaufen jetzt hier und eine Vervielfachung der Geldmengensituation. Und die Zentralbankbilanzen sind jetzt voll mit Anleihen. Die Frage, die daraus resultiert, ist, was passiert eigentlich mit diesen Anleihen? Es gab es vor ein paar Tagen eine innovative Aussage eines italienischen Regierungsmitglieds, der sagte, die Zentralbank kann sie ja einfach streichen. Das ist dann sehr schnell wieder revidiert worden. Der Punkt ist, bezüglich jetzt hier auch der Gangsituation der EZB, auch bezüglich auf den Rückwärtsgang, diese Anleihen werden ja irgendwann einmal fällig.
Das sind ja Schulden, die müssen bezahlt werden.
Die werden bezahlt. Dann hat jetzt extra die EZB gestern auch schon gesagt, dass sie dann eben das Niveau an Anleihen, wenn denn dann welche davon fällig werden, wieder aufstocken wird, auch über 2022 März hinaus. Also sie hält dann schon mal das Niveau. Denn letztendlich, wenn eine als Beispiel italienische Staatsanleihe fällig werden wird in den nächsten Jahren, oder Monaten, Jahren, muss ja der italienische Staat dieses Geld bezahlen.
Ja.
Im Idealfall wäre es für ihn so, dass er dafür eine neue Anleihe aufnimmt und mit der neuen Anleihe die alte zum Beispiel zurückzahlt. Wenn es die EZB dann jetzt diese neue Anleihe nicht kauft, weil das Programm zum Beispiel ausgelaufen ist im März 2022, könnte es durchaus sein, dass der Kapitalmarkt sehr schnell von Italien steigende Zinsen erwartet und sagt, wir kaufen deine Anleihen nur dann, wenn du auch einen marktgängigen Zins bezahlst. Und deswegen haben wir das Problem, dass letztendlich die EZB aus der Sache nicht herauskommt, will sie nicht im Prinzip die Probleme, die wir in 2012 hatten, erneut aufleben lassen.
Was passiert denn jetzt mit den Anleihen? Was denkst du?
Das ist ein Punkt, über den natürlich viel diskutiert und debattiert wird. Mit Sicherheit werden sie nicht gestrichen werden. Nicht? Davon können wir schon mal ausgehen. Dass sie vielleicht irgendwann einmal von ihren Laufzeitenstrukturen verlängert werden, möglich. Dass wir vielleicht doch irgendwann mal einen Haircut sehen werden, wo Teile gestrichen werden, das ist jetzt wirklich pure Spekulation. Es gibt nichts, was man dazu sagen könnte. Das sind Dinge, über die sich jeder Gedanken macht,
aber wir haben
keine eine Lösung hat.
Wir fahren jetzt erstmal los.
Man muss sich das nochmal vor Augen führen, die Problematik, in der auch die EZB steckt. In 2012 kam die Frage, die Sache, whatever it takes. Draghi hatte ich hätte meinen Ohren nicht getraut, als ich die Pressekonferenz in London damals hörte. Das war eine Sache, die aus der Bundesbank-Historie kommend, für uns völlig, völlig unfassbar war. Aber es war das Richtige damals. Das Problem war ja nicht, dass damals die EZB sagte, wir kaufen die Staatsanleihen auf. Das Problem ist, dass im Prinzip die Zeit, die die EZB damit den Regierungen gekauft hat, von den Regierungen nicht umgesetzt worden ist. Ja? Deswegen hat die EZB nun die Geister, die sie rief.
Ich erinnere mich, du hast gesagt, das ist kein Problem der Banker, das war ein Problem der Politik.
Ja. So, und insofern siehst du ja auch schon, ich meine, klar, die Geldmengenausweitung hier, es ist ja faszinierend, dass das bis dato nicht in Inflation gegangen ist. Die EZB argumentiert ja und sagt, wir haben die ganzen Staatsanleihen, aber die damit geschaffene Liquidität wird ja im Prinzip neutralisiert, weil wir tauschen ja im Prinzip nur Anleihe Geld gegen Geld, ja, und nehmen die bei uns in die Bilanz rein. Damit bleibt im Prinzip erst einmal die Verfügung stehende Geldmenge letztendlich dann gleich. Es ist inflationsmäßig immunisiert, wobei eben wir dennoch sehen, dass zwar in der gemessenen Inflationsrate wir keinen Aspekt sehen, aber wir sehen sehr wohl diese sogenannte Asset Inflation. Dieses Geld, was jetzt hier durch den Aufkauf der Anleihen, das zur Verfügung stehen vom Bargeld, letztendlich in Immobilien, jetzt seit diesem Jahr in Gold und vielleicht im nächsten Jahr in Aktien geht, alle drei als Sachkapital, ist ja eine Problematik, die letztendlich passiert, die aber in der offiziellen Inflationsmessung gar nicht stattfindet und gemessen wird. Ja. Also am Ende des Tages ist es mit großen Fragezeichen zu sehen, was mit den Anleihen passiert. Man kann darüber im Moment nur spekulieren. Festzuhalten ist, dass man sich hier eben von Mal zu Mal nach vorne erstmal hangelt. Die Aussage vor kurzem der amerikanischen Zentralbank, dass man das Inflationsziel jetzt eher als Durchschnittsziel sieht und man eben beim Erreichen von 2 nicht unbedingt handeln muss, ist schon die erste Indikation dazu, dass man hier versucht, sich erstmal weiterhin Platz und Zeit zu schaffen, um dann da irgendwie eine Lösung zu finden. Am Ende des Tages bedeutet das nämlich hier auch, dass wir davon ausgehen können, dass, was du eben schon ansprachst, die ganzen Konjunkturpakete, die jetzt kommen, es konzentriert sich ja alles jetzt im nächsten halben Jahr, im neuen Jahr, in der ersten Hälfte. Es kommt die Impfsituation, die dann da optimistisch erwartete Herdenimmunität. Es kommen die Nachholeffekte der privaten Konsumer, es kommen die Nachholeffekte der Investitionen, es kommt im Prinzip die ganzen staatlichen Konjunkturprogramme, alles kommt zusammen. Und deswegen habe ich heute auch, ich glaube, das war jetzt Punkt 2, den wir gesagt haben, im Moment haben die Märkte null Inflation eingepreist.
Okay.
Wir sind ja sogar in einer Deflationssituation. Aber ich befürchte oder wir befürchten, dass wir unter diesem Zusammenkommen dieser verschiedenen Faktoren im nächsten halben Jahr sehr wohl eine anziehende Inflationsrate sehen werden. Ich rede jetzt nicht von den Crash-Propheten mit Hyperinflation und so weiter, mitnichten. Aber wir uns durchaus vorstellen können, dass wir eine 2 relativ zügig sehen könnten. Und dann wird dann kommt der Lackmustest. Weil die EZB hat gestern nichts davon gesagt, dass sie ihr Inflationsziel jetzt auch wie die amerikanische Fed als Durchschnittsziel betrachtet. Da habe ich jetzt noch nichts von gehört. Insofern wird denn dann, wenn man die 2 erreichen würde im Verlauf des nächsten Halbjahres, dann schon sehen müssen, wie die EZB damit umgeht.
So, das war das Pro-Seminar Staatsanleihen, gekauft durch die EZB. Und was machen wir in Zukunft damit? Ich halte fest, streichen nicht. Machen wir diese Tür an dieser Stelle auch zu.
Okay.
Das war Pfeffer und Salz, der Podcast für alle, die verstehen wollen, warum Börsen reagieren. Mit Markus Pfeffer und Thomas Guntermann.